Herzlich willkommen zur 8. Ausgabe von Löwengeflüster. In der 8. Ausgabe haben wir Nico Rosbergs erstes Investment gesehen, zumindest vor der Kamera. Wir haben ein sehr kreatives Löwenangebot von Ralf Dümmel gesehen, der sich dadurch 3% extra eingespielt hat. Das war smart. Wir haben ein nachhaltiges, spannendes Produkt gesehen, allerdings mit einer sehr hohen Bewertung, was dann eventuell doch zu einem Investment geführt hat. Und wir haben in der Sendung viel Spaß gehabt und ganz, ganz viele Einladungen ausgesprochen. Ob dann auch jemand kommt, werden wir noch sehen. Jedenfalls wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zum Löwengeflüster, dem Aftershow-Podcast zur Hülle der Löwen. Hier werden die Pitches und Deals kritisch beurteilt und die Hintergründe aufgedeckt. Aus Perspektive von zwei erfahrenen Unternehmern, die selber als Gründer zu Gast in der Show waren. Wir fangen genau da an, wo die Sendung aufgehört hat und blicken gemeinsam mit Experten und erfolgreichen Unternehmern hinter die Kulissen der spannendsten Stories und geben Tipps zur eigenen Gründung. Los geht's! Herzlich willkommen zum Löwengeflüster-Podcast. Wir besprechen wieder alle Pitches und alle Deals aus der Show Die Höhle der Löwen. Und ich sitze heute Abend mit Matthias und Julius hier. Wir haben heute Abend 5 Deals gesehen. Move It Mama, Vital, Jambitz, Knetbeton und Solmove. Aber erstmal wollen wir uns kurz vorstellen. Matthias, verrat uns doch mal, wer ist eigentlich Julius?
Julius ist ein absolut gut aussehender Unternehmer aus Berlin. Ich sage das immer so, weil man das ja nicht sehen kann im Podcast, aber das ist ja auch immer wichtig für die Show. Julius hat verschiedene Firmen aufgebaut. Vorher war er Unternehmensberater und macht jetzt neben seinen Firmen auch noch Angel Investments. Das heißt, er investiert in der Early Stage Phase, in der sehr frühen Phase in Startups und ist damit, glaube ich, optimal geeignet, hier seine Meinung zu äußern.
Vielen Dank. Janis ist verantwortlich hier fürs Wohlbefinden bei uns. Er hat sich nämlich lange mit dem Thema Glücksforschung beschäftigt. Außerdem ist Janis Gründer und auch noch Geschäftsführer von Xletics zusammen mit Matthias. Die beiden kenne ich aus meiner Beratungszeit bei McKinsey und nebenher macht Janis neben Angel Investments auch viele sportliche, spannende Aktivitäten, insbesondere im Ausdauerbereich. Janis, freut mich, dass du heute Abend hier dabei bist.
Ja, außerdem möchte ich hinzufügen, habe ich die Schokocrossis und die Toffifees hingestellt, auch wenn Matthias sie besorgt hat. Da muss ich jetzt noch Matthias vorstellen. Matthias ist mein sehr geschätzter Mitgründer bei Xletics, war vorher auch Unternehmensberater und zwischendurch Geschäftsführer von einer Jobplattform. Und inzwischen sind wir auf dem Weg von Xletics in neue Aufgaben. Matthias interessiert sich trotzdem weiterhin für Gründung und Beteiligung. Und da, so schließt sich der Kreis. Die drei Menschen sitzen hier. Ich habe euch schon kurz gesagt, um welche 5 Deals es heute geht. Wir wollen die jetzt der Reihe nach durchgehen und dann wieder über alles sprechen, was hinter den Kulissen passiert ist, unsere Gedanken zu den Deals teilen und eigentlich da anfangen, wo die Sendung aufhört. Und ich würde sagen, wir springen auch direkt rein in den ersten Deal, oder?
Wir springen direkt rein und ich würde sagen, Janis, du hast so gut die Intro gemacht, fang nochmal an. Move It Mama, um was ging's denn?
Move It Mama ist ein Fitnessprogramm per App für werdende Mütter und frisch gebackene Mütter. Die Gründerin ist Birte Glank, eine Schauspielerin, und für 200.000 Euro hat sie 15% ihrer Firmenanteile angeboten, was dann eine Bewertung von 1,33 Millionen Euro entspricht.
Fandst du gut?
Was genau?
Den Deal? Den Auftritt?
Ich fand den Auftritt einigermaßen souverän. Ich finde, die Birte hat das sympathisch rübergebracht. Ich teile allerdings die Kritik der Löwen, dass es ein relativ nischiger Markt ist. Einerseits sind Mütter eine Zielgruppe, die, glaube ich, eine wahnsinnig hohe Zahlungsbereitschaft haben für alles, was mit der Gesundheit des Kindes und mit ihrer eigenen Gesundheit in der Schwangerschaft zusammenhängt. Andererseits ist die Lebensdauer einer Kundin natürlich begrenzt, denn eine Schwangerschaft dauert 9 bis 10 Monate und das Fitnessprogramm ist ausgelegt für die Monate der Schwangerschaft und für die 3 Jahre danach. Das heißt, eine Kundin kann logischerweise nicht länger als 3,5 bis 4 Jahre Kundin sein, wenn man davon ausgeht, dass eine Frau mehrere Kinder kriegt, auch ein bisschen länger. Aber du hast einen natürlichen sogenannten Churn eingebaut, also dass die Kunden dann aufhören, Kundin zu sein bei Birte Glanks App. Und ich denke, das ist ein zentrales Problem bei dem Geschäftsmodell. Für ein anderes Problem halte ich, dass ich, wie in der ersten oder zweiten Ausgabe schon mal diskutiert, es für wahnsinnig schwierig halte, über Paid Channels, also bezahlte Marketingkanäle, genug Installationen zu bekommen, um daraus ein profitables Geschäftsmodell zu entwickeln. Deshalb denke ich, es ist ganz, ganz wichtig, über eine organische Reichweite genug Nutzerinnen in die App zu bekommen. Und da wiederum sehe ich Birte in einer relativ starken Position, weil sie über ihre Tätigkeit als Schauspielerin über ein gewisses Netzwerk verfügt, über eine gewisse eigene Reichweite verfügt und außerdem einen prominenten Mann hat, der auch eine hohe Instagram-Reichweite mitbringt.
Der Mann hat aber, wenn wir richtig gesehen haben, seine Instagram, oder sag doch erstmal kurz was, wer ist denn der Mann? Weil hat nicht jeder die Show gesehen. Woher kennt man denn den Mann? Woher kennt man denn vielleicht auch die Birte? Du meinst, es war ein souveräner Auftritt. Kann man, glaube ich, als Schauspieler, als Schauspielerin verlangen, ja? Aber sag mal, wo kommt die Reichweite her und wurde die Reichweite denn jetzt heute Abend auch genutzt nach dem Auftritt, mit dem Auftritt? Hast du dir das angeguckt?
Die Birte Glang ist unter anderem aus Unter uns, Cobra 11, aus den Serien bekannt, hat, glaube ich, auch bei mehreren Filmen mitgespielt. Und ihr Mann ist DJ unter dem Namen Mogwai. Sie hat 25.000 Follower auf Instagram, er hat gut 80.000 Follower auf Instagram, also eine gewisse Reichweite ist auf jeden Fall schon da. Und sie haben natürlich auch ein wahnsinnig starkes Netzwerk in der Entertainment-Welt. Wir haben ehrlicherweise heute Abend auf den Channels nicht so viel Bewegung auf diesen privaten Profilen gesehen. Hätten gedacht, dass auf jeden Fall einer der stärksten Hebel ist, den die beiden nutzen und dass die Birte diese Karte sehr stark spielen kann. Das ist nicht passiert, die Gründe kennen wir nicht. Vielleicht kriegen wir sie dafür auch noch vors Interview. Auf jeden Fall muss ich auch da kurze Disclaimer. Ich habe da vorher mit der Birte an ihrer Website noch gearbeitet, im Vorfeld der Sendung, um die noch ein bisschen auf Conversion zu optimieren. Und da muss ich der ein Riesenkompliment machen. Die Birte ist mit diesem Feedback so toll und so konstruktiv umgegangen und hat ganz, ganz viel von dem, was mir da last minute noch aufgefallen ist, in der letzten Woche vor der Sendung noch umgesetzt. Und das hat mir gezeigt, dass die es ernst meint, dass die wirklich pragmatisch daran geht und hat da einen Riesenjob gemacht.
Auf Conversion optimieren, vielleicht mal für alle, die zuhören und denen das noch nicht sagt. Conversion ist sozusagen die Konvertierungsrate vom Traffic, der auf die Seite kommt, also Besucher, die auf die Seite kommen, die dann auch konvertieren hin zu einem Kauf. In dem Fall ist, glaube ich, aber dass der Kauf eigentlich ein Produkt in einer App ist. Das heißt, hier ist natürlich die Messung dieser Konvertierungsrate ein bisschen schwieriger, vermute ich. Das heißt, es muss irgendwie einen Link geben, dann von der Website zu einem App-Shop, wahrscheinlich bei Apple oder bei Google, da passiert dann der Download und dann wird der Content in der App, wenn ich es richtig einem erstmal free angeboten, das heißt, der Nutzer muss nichts zahlen und wenn er dann in ein Paid-Modell, ein Bezahlmodell geht, das heißt, ihm bestimmter Content zur Verfügung gestellt wird, den er käuflich erwerben kann, dann passiert wahrscheinlich die Zahlung des Kunden, oder?
Genau, das heißt, wir haben hier eine Konvertierungsrate an verschiedenen Stellen im Prozess. Birte und ich sind davon ausgegangen, dass die meisten Menschen, die die Sendung schauen und in dem Fall insbesondere natürlich Mütter, für die das oder werdende Mütter, für die das Thema Schwangerschaft und Fitness in der Schwangerschaft interessant ist, als erstes bei einer Suchmaschine den Begriff Move It Mama oder den Namen Birte Glang Fitness eingeben und da dann entweder direkt auf die Anzeige klicken, die mit einem App-Install verbunden ist, oder auf die Website gehen und von der Website dann eine ganz einfache Möglichkeit haben, um in den für sie entsprechenden App-Shop zu kommen, also entweder in den Google Play Store oder in den App Store von Apple.
Ich finde ja, dass das Thema Fitness alleine, glaube ich, in der Schwangerschaft, also für mich ein bisschen limitierend ist. Ja, ich glaube, Fitnessübungen, da gibt es zahlreiche Apps, wie du selber schon gesagt hast. Ja, also brauchen wir nicht viele nennen. Also für mich ist so ein bisschen die Frage, ist es ausreichender Mehrwert, Fitnessübungen für Schwangere anzubieten? Oder sollte man oder muss man um das Produkt nicht ein bisschen mehr stricken? Ja, sie meinte selber, die große Vision ist irgendwie eine Schwangeren-Plattform zu schaffen, also für Schwangere und gewordene Mütter. Ich finde Mehrwert, sag ich mal, nur diese Sportübungen sind eigentlich zu gering. Und ich glaube, die Löwen haben das ein bisschen ähnlich gesehen. Was ist dein Takeaway hier?
Ja, ich glaube, die Frage würde ich weitergeben oder würde ich versuchen, in Kontext zu setzen, auch mit dem, was bisher reingeflossen ist. Du hattest in einem Artikel recherchiert, dass Birte und ihr Mann angegeben haben, dass sie bisher 300.000 Euro in das Projekt investiert haben. Mhm. Und wenn jetzt im Ergebnis eine App stehen, wo sie zum Aufzeichnungszeitpunkt 500 Nutzerinnen, 50. die in der App sind? 50 Nutzerinnen haben, die die App nutzen, dann muss man natürlich die Kosten ins Verhältnis setzen zu dem Ergebnis. Und vielleicht kann Matthias da eine nähere Einschätzung liefern als Student, ehemaliger Student, der, was hast du genau studiert? IT, Kryptographie, ich vergesse das immer oder verwechselt es. Aber ist dieser Aufwand gerechtfertigt, 300.000 Euro Invest für eine App, die dann auf iOS und Android läuft?
Also als ehemaliger Student der Kryptographie, ja, wo ich ja auch einen Master habe.
Kryptographie heißt, du sprichst so, dass dich keiner versteht, oder?
Kryptographie heißt, dass ich mich sehr viel mit Verschlüsselung beschäftigt habe und mit Knacken von Systemen, die eigentlich nicht knackbar sind. Und eine App, die 50 User hat, die dafür dann aber 1,3 Millionen Firmenbewertung auch. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schwierig zu knackendes System, ja, um da mal eine Kryptographie einzubringen. Ich war überrascht. Ich fand das Thema persönlich sehr spitz. Ich hatte gedacht, da gibt's genug Angebot auf dem Markt. Ich habe auch nicht genau verstanden, wodurch sich das jetzt differenziert. Vielleicht gibt's genau diese Kombination jetzt nicht, aber ich denke, viele Teilbereiche von dem Angebot gibt's auf jeden Fall schon. Absolut. Jetzt euch zu fragen, ob ihr das Produkt selber nutzen würdet, ist ein bisschen ist ein bisschen obsolet in dem Fall. Darf ich vorwegnehmen. Aber ich würde die Frage deswegen halt, die Frage, die mir im Kopf geht, ist so, finde ich das Produkt gut, finde ich den gesamten Auftritt gut, da sage ich klar nein. Also nicht konkret der Auftritt, aber die Bewertung für die Nische und das Potenzial habe ich nicht verstanden. Also wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, die 50 Nutzer sind ins Verhältnis zu setzen, die ist seit 4 Wochen live, das kann alles heißen, das kann alles und nichts werden. Das kann auch richtig groß werden. Ich glaube, da kann man zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, konnte man einfach nicht sagen, wie das wieder die Traktion ist, also die Geschwindigkeit, in der sich das Ganze entwickelt. Da müsste man jetzt einfach komplett über die Gründerin und die Vision gehen. Und die Vision, die sehe ich halt nicht. Also die habe ich nicht geteilt, dass das irgendwas ganz Großes wird, was jetzt wirklich sich differenziert von anderen Angeboten und damit halt dann seine Daseinsberechtigung hat. Und deswegen verstehe ich, dass an der Stelle kein Deal zustande gekommen ist.
Verstehe ich auch. Ich glaube auch, wenn man in so eine Nische reingeht, dann ist eine der wichtigsten Komponenten, dass man extrem spezifischen Content, extrem spezifische Inhalte zur Verfügung stellt. Und ich habe mir die App im App Store mal angeschaut. Die Bewertung liegt bei 4,4 Sternen, ja, und die größten Kritikpunkte der User sind eigentlich, dass nicht ausreichend Content da ist, ja, dass es nur 6 Videos alle 3 Monate gibt, dass in Summe relativ wenig Aktivitätenvideos vorhanden sind. Das heißt, ich glaube, wenn man schon in so eine sehr, sehr spezielle, spitze Nische, wie du gesagt hast, wenn das reingeht, da muss man da, glaube ich, schon mal echt exklusiven und richtig, richtig guten und auch viel Content zur Verfügung stellen.
Und ich finde es jetzt immer so ein bisschen schwierig, in unserer Position jetzt zu hart zu kritisieren, weil wir sehen einen Zusammenschnitt von der Show. Wir kennen natürlich auch nur sehr, sehr bedingt irgendwie die Hintergründe. Aber jetzt einfach mit der Information, die ich habe, zu sagen, irgendwie ich habe allegedly, also angenommenerweise jetzt 300.000 Euro investiert und das Ergebnis ist halt eine App mit einer sehr überschaubaren Anzahl an Trainingsvideos. Da muss ich persönlich sagen, bin ich jetzt nicht komplett geflasht von der Leistung oder von diesem Ergebnis. Das ist ja das, was man dann wiederum als Grundlage nimmt, um zu projizieren, wie weit kann das gehen, wenn ich dem jetzt nochmal 2-3 Jahre gebe. Und da würde ich zumindest irgendwie in einer Nachverhandlung sehr, sehr genau reinschauen an dem Punkt. Was ist da eigentlich passiert mit dem Geld? Gab es vielleicht Probleme in der Entwicklung oder ist das die dritte Version? I don't know. Das hätte mich jetzt noch interessiert,
wie finde ich einen fairen Punkt. An der Stelle müssen wir den Disclaimer setzen, dass den Artikel, den Julius da gefunden hat, die Quelle können wir nicht überprüfen. Das haben wir nicht von der Gründerin selbst gehört, ob die Investmentsumme stimmt. Ja. Und im Gespräch mit Birte habe ich den Eindruck bekommen, dass sie in der Vergangenheit auch nicht immer happy war, wie sie selbst das Geld, was ihr zur Verfügung stand, allokiert hat und mit den Leistungen, die sie dafür bekommen hat. Hat das dann bei dem Überarbeiten der Website auch deutlich besser gemacht. Sie hatte dann nicht mehr die Zeit, alle Änderungen noch umzusetzen, die wir besprochen hatten. Aber ich denke, da ist schon ein bisschen was vorangekommen. Aber man muss auch sagen, der Fitness-App-Markt ist hart umkämpft. Und ich kenne nur ganz, ganz, ganz wenige Apps überhaupt im Fitnessbereich, die mal 10 Millionen Euro oder mehr Umsatz machen. Und als Investor muss ich mich natürlich auch fragen, wenn ich da jetzt 200.000 Euro reinstecke für 15%, wann sehe ich von dem Geld etwas wieder? Und bei dem Monetarisierungsmodell ist es extrem hart, eben dieses Geld wieder zu verdienen. Also Key Challenges hier oder die Kernherausforderungen sind, die Installationen zu bekommen. Das kann eigentlich nur organisch funktionieren, wenn die Kundenakquisitionskosten nicht höher sein soll als der Kundenwert über die gesamte Laufzeit. Zweitens, die Kundinnen haben eine natürliche Begrenzung bei der Laufzeit, eben durch das Thema Schwangerschaft und junge Mutter ist dann auch irgendwann vorbei. Und ein Kritikpunkt, warum dieses Modell nicht perfekt in die Höhle der Löwen passt, ist, dass ein neuer Investor für dieses Monetarisierungsmodell eigentlich sehr, sehr hohe Expertise haben muss in dem Bereich, wie konvertiere ich eine Nutzerin von einem kostenlosen Modell auf ein Bezahlmodell, also es ist genau diese Conversion Rate, free to paid, und wie bekomme ich Installationen, ohne dafür hohe Kundenakquisitionskosten zu zahlen. Und da sehe ich von den 5 Löwen in der Show niemanden, der das als sein Kompetenzfeld klar signalisiert, und das haben die Löwen auch selbst über sich häufig gesagt.
Ein spannender Kommentar oder spannendster Löwenkommentar an der Stelle war ja doch der von Georg Kofler, der sagte, 200.000 Euro, da kommst du nicht weit. Da brauchst du eher ein Millionenbudget, wenn nicht sogar ein zweistelliges Millionenbudget. Das hat mich wiederum überrascht, weil das finde ich dann doch sehr viel Geld, um jetzt eine sehr spitze Zielgruppe zu adressieren. Da wüsste ich jetzt gar nicht, wie man einen zweistelligen Millionenbetrag ausgibt, um werdende Mütter zu adressieren. Das fand ich sehr hoch. Was ist da eure Einschätzung?
Die gleiche. Das
kann ich nicht nachvollziehen. Merken, Janis stimmt also mir
das,
zu.
Das Geld kann man sicherlich ausgeben, ja. Die Frage ist sozusagen, kriegt man irgendwie auf die Ausgaben Return on Investment, ja? Also rausballern geht sicher, aber.
Vielleicht können wir den Georg Kofler dazu ja mal persönlich befragen. Würde mich tatsächlich auch interessieren, wie er zu der Einschätzung kommt oder welche Beispiele er da im Hinterkopf hatte. Er kommt natürlich aus einer Welt, wo Gerd Kofler signifikant mit Premiere aufgebaut, wo du in ein TV-Abo-Modell signifikant investieren musst, um neue Abo-Kunden zu gewinnen. Und das verstehe ich schon, dass du da viele, viele Millionen brauchst, um so einen Pay-Per-View-Sender groß zu machen.
Aber lustigerweise, wenn man sich die Löwen anguckt, ist Herr Kofler wahrscheinlich derjenige, der mit seinem neuesten Venture trotzdem aktuell die größte Online-Kompetenz hat. Ja? Also wenn jemand das hätte machen können und da wirklich auch einen Mehrwert stiften mit der Infrastruktur, die er hat, ist wahrscheinlich Herr Kofler, wäre wahrscheinlich der passendste gewesen.
Weiß ich nicht. Ich glaube, die Kompetenz von der Social Chain Group soll es sein. Ich kenne noch keinen Case, wo sie es wirklich zeigen konnten, dass sie die Kompetenz haben, aber das kann eine Wissenslücke sein. Deshalb will ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sondern würde die Frage tatsächlich Georg Kofler selber gerne mal stellen.
Würde ich ihn auch stellen, gemeinsam mit irgendwie einem weiteren spannenden Kommentar, zu dem wir später kommen. Ja. Okay. Machen wir einen Knopf okay. Dran.
Gut, war ein Cliffhanger von Julius hier. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Deal,
oder? Wenn du hier so wild gestikulierst, Janis, dann kriegen wir ein bisschen Probleme, ja. Aber Message.
Wir machen die Überleitung doch ganz charmant. Ich sage jetzt einfach mal, Julius, Movit Mama haben wir verstanden. Das nächste Venture heißt Vital. Was steckt hinter dem Namen? Was ist da passiert?
Ja, also das Der zweite Case heute passt vom Businessmodell gar nicht so gut zum Namen, wie ich fand. Es ging um Mehrwegverpackungen im Restaurantbereich. Zwei ehemalige Berater von BCG haben sich überlegt, dass Einwegmüll und Einwegverpackungen gerade bei Lieferdiensten und Bestellungen ein riesengroßes Problem sind, wo sie sicher recht haben, und haben ein Modell entwickelt, bei der Mehrweggeschirr eingesetzt wird, gleichzeitig der Endkunde eine App runterlädt und sozusagen über diese App die Entgegennahme und die Rückgabe dieses Mehrweggeschirrs dokumentiert, wollten dafür 450.000 Euro, haben auch für 10% der Firmenanteile.
Ja, und warum passt der Name nicht, deiner Meinung nach?
Ich habe mit Vital ehrlich gesagt eher so Nahrungsergänzungsmittel in Verbindung gebracht, irgendwie Sportfitnessprodukt. Habe jetzt nicht abstrahiert direkt auf Mehrwegverpackung. Aber ist vielleicht auch einfach subjektiver Gedankengang von mir.
Ja, lass mal reingehen. Also ich denke, mit 4,5 Millionen Firmenbewertung, es ist ja der zweiteuerste Deal, darf ich soweit vorwegnehmen. Es gibt noch einen teureren, aber es ist schon auf jeden Fall für die Höhle der Löwen Brocken. Und da ist mal die erste Frage, wie kommt es zu dieser hohen Bewertung? Was ist das Besondere an dem Modell?
Die Frage können wahrscheinlich die Gründer nur beantworten, ehrlich gesagt. Also natürlich ist es ein globales Problem, was die Gründer erwähnt haben, ja, also sozusagen das Verpackungsthema und auch das Lieferdienstthema ist sicherlich eins, was für jeden Markt griffig ist.
Okay, lass mich mal eine Frage reformulieren, sodass du sie perfekt beantworten kannst. Würdest du die Bewertung so, findest du die Bewertung gut?
Können wir noch mal einen Schritt zurück machen, bevor wir über Bewertung sprechen? Was haben die genau gemacht?
Ich lenke das über die Wertung ein. Pass mal auf, da habe ich einen Plan. Ja, oh. Wir fangen mit der Wertung an, aber wir müssen ja dazu kommen, warum das Ganze zum Beispiel anders ist als Recap, ja, was ja auch in einem ähnlichen Bereich was unterwegs ist. Recap ist ein Pfandbechersystem für Coffee-to-go-Becher, wo du halt den Einweg-Coffee-to-go-Becher ersetzt durch einen Mehrweg-Coffee-to-go-Becher und wo dann im Endeffekt auf deinem Kaffeebecher ein Pfand ist, den du in jedem anderen oder in vielen anderen ja, beteiligten Coffeeshops einfach zurückbringen kannst und dadurch halt wiederverwenden kannst, dadurch der Name Recap. Und das Ganze machen die beiden Sven und Tim jetzt ja mit Takeaway-Schüsseln für zum Beispiel Bowls oder für Suppen oder Reis. Und
findest du Recap ist ein guter Name für einen wiederverwendbaren Cup, also für eine wiederverwendbare Tasse?
Für eine reusable Cup relativ gut, ja.
Und was fändest du, wäre ein richtig guter Name für eine wiederverwendbare Schüssel?
Ach, da bist du, glaube ich, der Marketing-Experte, Janis, ja?
Sag's.
Ja.
Sag's. Rebowl.
Ja.
Und Achtung, wer hat eine Markenanmeldung auf den Namen Rebowl getätigt im Mai 2020?
Du?
Yeah. Oh, der wäre gut. Aber nein, es waren die Erfinder von Recap. Und wer hat exakt das gleiche Produkt rausgebracht? Die Erfinder von Recap.
Und da kommen wir jetzt genau zu dem spannenden Teil von dem Fall. Ich glaube, es ist ja nicht genau das gleiche Produkt. Also zumindest, wenn ich es richtig verstanden habe, ich gebe es mal in meinen eigenen Worten wieder, behaupten die beiden Gründer, ja, dass es einen wesentlichen Unterschied gibt, nämlich den Pfand. Wenn ich als Gastrounternehmen jetzt sage, ich mache halt 500 Gerichte im Monat und dann brauche ich halt auch 500 von diesen Schüsseln, damit ich die ausliefern kann, die sind ja dann erstmal weg. Dann müsste ich jetzt, wenn da ein Euro Pfand drauf ist, halt auch 500 Euro in Vorleistung gehen, weil ich halt diese 500 Euro Pfand ja dann halt an Rebowl geben muss. Ja, die sind natürlich dann auch 500 Euro wert, aber ich habe halt ein Working Capital Problem. Und die beiden Gründer von Vital sagen jetzt, das machen sie nicht, sie nehmen halt keinen Pfand, sondern sie nehmen eine Nutzungsgebühr, die ist deutlich kleiner, die ist 20 Cent, die ist ungefähr in der gleichen Größenordnung, wie die Kosten sind für den Einwegplastikteller. Das heißt, kein finanzieller Nachteil für den Gastronomen. Aber damit dieser Teller oder diese Schüssel, die dann deutlich mehr wert ist, als diese einmalige Nutzung halt kostet, damit die nicht einfach verschwindet, haben sie halt einen Barcode drauf und die Endkunden, also du und ich, wenn wir Essen bestellen, müssen sich halt per App registrieren und sogar auch ein Zahlungsmittel hinterlegen. Und an der Stelle war ich so ein bisschen skeptisch, wenn ich jetzt zu meinem Burrito-Laden gehe und der gibt mir dann halt irgendwie da eine Quesadilla, hätte ich dann jetzt Bock, erst eine App runterzuladen, um dann den Teller einzuscannen, damit ich den...
Nein. Ich vermute, die Antwort ist nein.
Ja, guck mal, ist immer wieder gut. Janis, der macht das immer so einfach für mich. Genau, die Antwort ist nein. Und aber was passiert dann? Also, ne, muss ich das dann machen, weil ich sonst keinen Burrito kriege? Oder gibt es dann eine Übergangsphase? Das ist mir nicht ganz klar geworden. Aber ich fand an der Stelle die Erklärung entweder nicht gut genug oder das Produkt zu kompliziert. Eins von beiden.
Also, das würde ich auch mal sagen, per se ist doch dieser ganze Prozess einfach viel zu komplex, ja. Also sowohl aus einer Endkundenperspektive, wenn ich mir jetzt einfach irgendwo mein Burrito holen will, aber auch, sag ich mal, aus einer Händlerperspektive, ja, sozusagen dann nochmal extra einzuscannen, was ist dann, wenn das Gericht nicht direkt an den Endkunden geht, sondern per Lieferdienst raus mit einem Fahrer, wie ist der Fahrer involviert? Also ich glaube, Mehrwegsysteme bei Verpackungen sind super spannend und finde ich auch, haben einen sehr, sehr guten Impact, aber ich glaube, es muss, damit es funktioniert, muss einfach sein, ja, also der kommt an meine Tür, gibt mir 5 Bowls, Cups, irgendwas und ich gebe ihm 5 zurück. Ja, oder Chips wie im Club, ja, und die kann ich irgendwann anders wieder eintauschen. Aber der Prozess hier wirkte doch für mich sehr, sehr kompliziert. Hat Herrn Kofler aber nicht gestört. Ja, Herr Kofler meinte, solche Plattformmodelle, das muss ich auch nochmal klären, die wachsen relativ schnell und können nach 2 Jahren auch mal 2 Milliarden wert sein.
An dem Kommentar haben wir uns beim Gucken so ein bisschen angeschaut und haben gedacht, no.
Wir machen jetzt nur noch Plattformmodelle, die wir an Herrn Kofler verkaufen. Ja, das war ein bisschen...
Schon wieder ein Gesprächsangebot an Herrn Kofler. Also Herr Kofler, wenn Sie uns zuhören, hier ist noch ein Platz frei an unserem schönen Podcast-Tisch.
Also ich glaube, per se ist, da steckt auch ein bisschen Wahrheit drin. Natürlich gibt es Modelle, die so schnell wachsen und auch zu so einer Bewertung kommen. Allerdings hier, glaube ich, ist es aus meiner Sicht das Schwierigste, die ganzen kleinteiligen Restaurants und Imbisse zu gewinnen. Und jetzt, ich habe mal so ein bisschen rumgerechnet. Ich glaube, die Jungs haben gesagt, die haben 30 Partner in Köln und in 6 Monaten 5.000 Transaktionen gemacht. Ja, also mit 20 Cent sind 833 pro Monat. Ja, 1.000 Euro Umsatz sind 180 Euro pro Monat. 6 Euro pro Account pro Monat verdienen die in Köln. Ja, und ich sag mal so ein Account zu akquirieren, also ein Imbiss zu akquirieren, ich vermute, da ist einer bestimmt mindestens 8 Arbeitsstunden beschäftigt mit Anrufen, vorbeigehen, erklären, wahrscheinlich sogar mehr.
Da kann ich dir mit einem Zitat von Herrn Dümmel den Wind aus den Segeln nehmen. Jedes Hochhaus hat man mit einem Keller angefangen.
Ja, aber was natürlich spannend ist, okay, wenn ich 6 Euro pro Account im Monat bekomme, ja, und ich muss vielleicht irgendwie 120, 150 Euro für die Akquise dieses Imbisses bezahlen, dann kannst du selber ausrechnen, wie lange es sozusagen dauert, bis so ein Imbiss sich mal rentiert. Das heißt, du hast ein riesengroßes Problem der Vorfinanzierung.
Ja, da bin ich jetzt bei Janis. Das rechnet sich jetzt schon sehr pessimistisch. Also die Zahlen kommen ja auch dadurch zustande, dass das System neu ist, dass die Leute sich dran gewöhnen müssen. Also ich glaube, die Vision wäre ja schon, wenn genügend Händler da sind und die Kunden alle die App einmal haben und sich das Ganze sozusagen einfach zum de facto Standard dann entwickelt hat, ja, dass du das halt einfach überall hast und vielleicht gibt es dann verschiedene Anbieter, aber die nutzen idealerweise irgendwie ein gleiches System und dann geht die Anzahl der User und der Transaktionen ja hoch, ohne dass du zusätzliche Akquisitionskosten bei deinen Partnern hast.
Und dann wird der Case auch besser. Aber ich habe nur die Partnerseite gerechnet, du musst ja auch noch die User akquirieren, ja, und ja. Der Install, wie Janis gerade gesagt hat, der kommt ja auch nicht for free, ja, und ich glaube nicht, dass Mr. Wang, mein Lieblingsvietnamese an der Ecke, dann hartes App-Selling macht für eine Mehrwegfirma. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn ich da im Laden bin, der da groß Effort gibt. Das heißt, die andere Seite habe ich mir gar nicht angeguckt, ja. Und daher ist es schon, glaube ich, ein dickes Brett, was ich hier für krass sinnvoll halten würde, wenn die einen strategischen Partner finden wie ein Lieferheld.
Jetzt wird's spannend. Wenn ein Lieferheld oder wie eine Takeaway.com sich des Themas annimmt und die Gründer, der Sven und der Tim, sich mit so einem strategischen Partner oder einem Grubhub oder einem Uber Eats oder in den USA zusammensetzen, an der Stelle die Idee mal pitchen. Vielleicht hatte die jemand im Business Development bei einer der Plattformen auch schon, aber vielleicht sind die zwei genau die richtigen, denn die beiden haben mir den Eindruck gemacht, als könnten sie richtig was reißen, als seien sie sehr souverän rübergekommen in der Show. Die haben alle Löwen mit ihrem Pitch beeindruckt. Und
dich auch?
Ja. Ach so, mich? Von dem, was ich gesehen habe, kannten sie auf viele Fragen, die gestellt wurden, die Antwort, konnten bei mir allerdings nicht schnell genug erklären, wo wirklich der Nutzen für den Endkunden liegt und wie sie diese Nutzer dazu kriegen wollen, ihr System zu adaptieren. Das ist der Punkt, den Julius schon erwähnt hat, deshalb will ich da jetzt nicht zu sehr im Detail drauf eingehen und es kann natürlich sein, dass der Teil rausgeschnitten wurde. Aber da haben sie mich persönlich nicht gut abgeholt, da alle Löwen durch die Bank weg aber gesagt haben, Spitzenauftritt, richtig gut erklärt, vertraue ich diesem Urteil einfach und denke, dass da noch viel war, was ich nicht gesehen habe und werde erstmal sagen, dass die kompetent rüberkamen.
Also wir müssen ja auch ein bisschen, wenn wir uns hier auf die Position begeben, dass wir sagen, das System wirkt auf uns zu kompliziert und die Bewertung ist dafür schon relativ hoch und so weiter, müssen wir auch so ein bisschen sagen, wie ist denn für uns dann erklärbar, dass es trotzdem jetzt zu einem Deal kam. Und ich finde, da sind schon ein paar Aspekte, die man auch diskutieren kann. Eine Frage ist halt, wie stark zieht halt so eine Brand wie BCG, ja, als eine der führenden Unternehmensberatungen, zieht halt, um halt so Gründern in den Pitch ein positives Image zu geben, ja, also dass die Wahrnehmung da halt positiv geladen wird. Ich glaube, könnt ihr mir vorstellen, dass das geholfen hat. Auf jeden Fall, was ich super fand, war die Verhandlung. Es war eine der spannenderen Verhandlungen, weil die tatsächlich über 2-3 Runden hin und her gebounced ist. Und ich fand einfach auch gut, dass die Gründer halt während der Kritik der Löwen immer wieder reingegangen sind und neue Argumente gebracht haben. Also sie haben sozusagen aktiv die Kritik unterbrochen, ja, bevor ein No kam, um halt nochmal zu kämpfen. Und das fand ich richtig gut. Also sie haben wirklich dezent, aber deutlich einfach für ihre Position gekämpft, nachgehakt. Ich da hatte ich auch das Gefühl, dass das mit am meisten in Herrn Kofler beeindruckt hat, ja, wie die beiden verhandelt haben, wie die für ihre hohe Bewertung eingestanden sind, wie sie halt nicht dann auch von den Prozenten komplett runtergerückt sind, weil wenn man jetzt am Ende hingeht und sagt, ich will eine große Plattform oder auch eine große Firma aufbauen, ein großes Problem adressieren, dann braucht man, glaube ich, auch ein gewisses Selbstbewusstsein, ein gewisses Rückgrat, auch in so Verhandlungen. Und das haben sie auf jeden Fall gezeigt.
Der Teil hat mich wiederum nicht so überzeugt an der Stelle. Also ich fand es spannend, dass sie gesagt haben...
Ich wundere mich gerade gar nicht, aber ja.
Ich fand es nämlich spannend, dass sie gesagt haben, als der Kofler gefragt hat, wer sind denn die anderen Gesellschafter, haben sie gesagt, es sind Angels eingestiegen mit 150.000 Euro. Dafür haben wir ihnen 6,4% der Anteile gegeben. Das entspricht dann einer Firmenbewertung von 2,34 Millionen Euro. Und später in der Verhandlung haben sie gesagt, dass sie bereit wären, für die 450.000, die sie gesucht haben, maximal 12,5% abzugeben. Das war ihr Walk-Away-Point, wo sie die Verhandlung nicht weiterführen, was dann einer Bewertung von 3,6 Millionen entsprochen hätte. Von 2,34 auf 3,6 Millionen, das ist also eine Steigerung der Bewertung um 50%. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Altgesellschafter oder die bereits investierten Gesellschafter gesagt haben, wenn jetzt noch jemand einsteigt, dann wollen wir aber mindestens mal 50% Bewertungssprung sehen. Das wäre auch nicht komplett unüblich. Allerdings haben sie ja gleichzeitig gesagt, die erwarten von dem Löwen auch, dass er ihnen wirklich strategisch und kooperativ auch hilft. Und ich denke, wenn du so einen Bewertungssprung machst und dann noch sagst, du musst uns aber operativ wirklich helfen, das Geschäft mit aufzubauen, dann wirkte das an der Stelle nicht ganz so souverän, fand ich, warum die Angels so einen starken Discount bekommen haben. Ich weiß nicht, wann die sich beteiligt haben, zu welchem Zeitpunkt, aber das wirkte auf mich nach einem relativ hohen Discount für die Angels.
Ja, aber ich glaube, der Zeitpunkt des Investments war wirklich nicht klar. Also deswegen, da stimme ich dir echt nicht ganz zu. Es kann sein, dass die extrem zeitig eingestiegen sind, wo es noch keine Pilotkunden gab, noch keine Pilotrestaurants und vielleicht auch nicht das fertige Produkt. War uns jetzt nicht ersichtlich. Wäre mal spannend zu wissen. Wo ich mal ein bisschen gegentreten würde, Matthias, du meintest, okay, die BCG-Brand Seed. Ich habe das jetzt so ein bisschen so verstanden, dass nur weil da BCG draufsteht, die gleich direkt eine höhere Bewertung durchkriegen. Das würde ich zumindest erstmal in Frage stellen.
Also ich meine, was ich konkret beobachtet habe, ist, dass der Pitch okay war, aber eher mediocre, weil ich das Produkt nicht verstanden habe. Das ist für mich dann einfach kein guter Pitch und dafür halt die Löwen halt durch die Bank begeistert waren. Das ist ja erstmal eine Dissonanz, die versuche ich mir halt zu erklären. Und dann würde ich jetzt auch sagen, dass die beiden jetzt auch nicht super souverän rübergekommen sind oder aussahen. Also das war jetzt auch kein emotional starker Auftritt an der Stelle. Insofern, ja, habe ich da einfach nur drüber nachgedacht. Also ja, dafür sind sie sehr gut angenommen worden. Ich fand, da haben wir bessere Pitches in den letzten Folgen gesehen, die dann härter kritisiert wurden.
Julius, ich habe jetzt für dich nochmal recherchiert. Danke. Sehr gerne. Und mich würde da deine Perspektive, du bist ja selber auch als Angel-Investor aktiv, deine Perspektive als Angel sehen. Also die Gesellschaft, die GmbH, wurde gegründet am 20. März. Da ist dann wahrscheinlich auch die Beteiligung der Angels erfolgt in dem Zuge. Und die Kapitale...
Wie bitte? Dieses Jahr?
Dieses Jahr, 20. März 2020. Und die Kapitalerhöhung, wo Georg Kofler sich mit seiner Beteiligungsgesellschaft beteiligt hat, war dann am 9.6., also 3 Monate später, mit einem 50% Abtick. Was wäre denn deine Erwartungshaltung als Business Angel, wenn du dich an einer neu gegründeten GmbH beteiligst im März und dann ein Investor, der einen erheblichen operativen Beitrag leistet, 3 Monate später dazukommt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Danke, Julius.
Die Problemstellung bleibt ein bisschen die gleiche. Die Frage ist so ein bisschen, was ist im März schon vorhanden gewesen? Ja? Also, und wie aktiv haben diese Angels vielleicht auch vor der GmbH-Gründung schon mitgearbeitet? Ja? Wisst ihr selber, dass nur wenn der rechtliche Rahmen, die Gesellschaft im März gegründet wird, da vorher auch schon einiges passiert sein kann. Also als Early-Stage-Investor würde ich sagen, guter Job, wenn da 3 Monate später jemand mit 50% höherer Bewertung einsteigt. Auf mich wirkte...
Ist es das oder holt man sich nicht zu einem frühen Zeitpunkt dann auch Konfliktpotenzial in die Gesellschaft da?
Absolut. Also ich glaube, um das nochmal auszuführen, auf mich wirkte das so ein bisschen so, dass die Gründer hier, ohne dass man das natürlich besser weiß, mit der Bewertung hier reingegangen sind, um nicht unbedingt ein Investment zu holen. Ja, also das war so mein Takeaway. Ich glaube, das ist eine spannende Plattform, um sowohl neue Restaurants zu gewinnen und vielleicht auch das bei Kunden bekannt zu machen, mit sage ich mal, so wenig oder mit noch wenig Traction und so einer hohen Bewertung reinzugehen, ist mutig. Haben die Jungs auch gut verteidigt und sind auch von ihrer Position wenig abgewichen, also minimal. Ja. Und ich glaube, haben das dann sozusagen einfach mitgenommen. Ja. Also wenn man das jetzt auf dem Papier designen würde, gebe ich dir recht, Janis, dann bringt so eine, also erstens macht es, glaube ich, wenig Sinn, innerhalb von 3 Monaten eine nächste Kapitalrunde zu machen. Ja. Da würde ich die Planung in Frage stellen, weil normalerweise soll eine Kapitalrunde dazu dienen, auch dem Unternehmen eine gewisse Runway zu geben und erstmal den Fokus auf andere Themen als Kapitalakquise zu legen.
Dann ist es vielleicht eine Verlängerung von der Seed-Runde. Dann sagen wir es so, dann ist es gar keine
neue. Genau, vielleicht ist es eine Verlängerung und dafür wären dann sozusagen 50% höherer Preis, ein höherer Uplift. Ja, also aus Gründerperspektive sinnvoll, aus einem neuen Investor, der einsteigt, ein teurer Preis, den er zahlt.
Hier soll ich dem Georg, wenn er jetzt in der nächsten Folge zu uns in den Podcast kommt, zu dem Deal gratulieren oder eher nicht?
Also er sieht ja ein 2-Milliarden-Business in 2 Jahren. Da muss ich sagen, das wäre ein guter Einstiegspunkt, relativ günstig. Per se, glaube ich, ist das ein ganz schön hartes, dickes Brett, was die bohren müssen. Und ich bin gespannt zu sehen, wie Herr Kofler da auch wirklich Mehrwert stiften kann. Weil ich glaube, bei den Geschäftsmodellen, die er bisher gemacht hat, bin ich mir noch nicht ganz im Klaren, wie er da, also entweder auf der Vertriebsseite oder bei Customer Acquisition helfen kann, vielleicht über die von dir erwähnte neue Firma.
Vielleicht sollten wir ihn einfach mal einladen.
Würde ich mega freuen, mit jemandem
zu sprechen. Um die Frage mal zu klären.
Also, ja, was aber noch ein Thema ist, was hier, was ich noch ansprechen wollte, genau. Okay. Nee, lassen wir, machen Knopf dran.
Machen wir Knopf dran. Willst du noch über Nico
Rosberg? Ja, ich wollte eigentlich noch über Nico reden, aber.
Aber Matthias sagt nein.
Nein, mach mal. Nico Rosberg.
Ja, 2 gegen 1. Komm, hier. Was war denn jetzt mit Rosberg?
Ja, Nico hat ja bis jetzt, sag ich mal, in der aktuellen Staffel noch nicht so mit viel Deal-Engagement geglänzt und ist eigentlich auch hier ausgestiegen. Und nachdem Herr Kofler gesagt hat, er macht's, hat er signalisiert, dass er dann doch wieder Interesse hat. Und dann hat Herr Kofler ihm nochmal so einen Deal angeboten, von wegen, wenn du in den nächsten 3 Monaten es dir doch nochmal überlegst, dann mache ich dir doch eine Tür auf und kannst mit einsteigen.
Ja, das muss man jetzt aber auch wieder für die Leute, die schon nicht gesehen haben, kurz erklären. Nico hat ein Angebot abgegeben. Und zwar hat er gesagt, die 450.000 für 25%.
Ja.
Ja. Also statt 10%. Und ja, da haben die Gründer halt gesagt, nein.
Korrekt.
So, ja. Und dann ist er noch auf 20% runtergegangen, aber darunter wollte er dann nicht. So, und da ist er ausgestiegen. Kofler ist noch weiter runtergegangen, hat dann den Deal gemacht.
Dann wollte er wieder rein.
Da hat er sich dann ein bisschen geärgert. Ja. Es war ein bisschen wie bei der letzten Folge bei Let's Act. Da hat er ja auch sehr gerne investieren wollen irgendwie, aber dann doch nicht gemacht und war dann irgendwie auch traurig, dass das nicht geklappt hat. Also ich weiß nicht, ob er traurig ist, dass er den Deal nicht gekriegt hat oder ob er traurig ist, dass er den Deal nicht, ne, dass es nicht geklappt hat einfach, weil er eigentlich gerne das Unternehmen unterstützen würde. Aber er ist gefühlt häufiger traurig, Wenn Dinge nicht funktionieren. Rein,
von ökonomischen Faktoren, du sagst bei 20%, du bist raus und dann sage ich mal, zwei Minuten später ist die Firma doppelt so teuer, nahezu bei 12,5% und du sagst, du gehst wieder rein. Das müsst ihr mir mal erklären. Janis, du kennst dich doch da aus. Sag doch mal.
Ich würde die Frage wirklich gerne Nico stellen. Also Nico, wenn du uns zuhörst, was ich dabei wirklich nicht verstehe, also ich habe Nico vor der Sendung als einen Menschen wahrgenommen, der wahnsinnig schwierige Entscheidungen in einem Bruchteil einer Sekunde treffen kann als Formel-1-Fahrer. Und Nico war ja niemand, der hinterhergefahren ist und gesagt hat, wenn hier alle rechts abbiegen, dann biege ich jetzt auch rechts ab, sondern er ist meistens vorne weggefahren. Und auch abseits der Rennstrecke hat er sehr klar gesagt, als er Formel-1-Weltmeister war, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich wollte immer Weltmeister werden, das habe ich jetzt geschafft, jetzt höre ich auf, jetzt mache ich was anderes. Das war immer für mich in der externen Wahrnehmung jemand, der sehr klare, sehr rationale, wohlüberlegte Entscheidungen getroffen hat. Und in der Höhle der Löwen ist mir das bisher nicht aufgefallen, um es so auszudrücken. Eher im Gegenteil. Würde ich ihn total gerne wirklich fragen, würde mich mega interessieren, wo die Unsicherheit daherkommt.
Macht aber auch Sinn, dass wenn alle rechts abbiegen auf der Rennstrecke, du auch rechts abbiegst. Also das muss man
genau sagen.
Und eine Rennstrecke kann man halt auch auswendig lernen. Die hat halt bedingt viele Kurven. Aber ich weiß nicht, ich bin noch nicht Formel 1 gefahren. Da driften wir jetzt so ein bisschen hier von unserer Expertise
ab. Ich bin aber Janis, ja. Ist irgendwie, sag ich mal, es wirkt zumindest so ein bisschen, als wenn er sich nicht so richtig wohlfühlt oder das für ihn vielleicht auch ein komplett neues Terrain ist. und er sozusagen in der Entscheidungsfindung sich dann doch von anderen sehr viel beeinflussen lässt. Kofler macht es ja, dann weiß vielleicht doch, habe ich vielleicht was verpasst? Oder lass doch nochmal kurz hinter die Stühle gehen und beraten nochmal mit den zwei, drei anderen. Würde mich freuen, dass er einfach mal bei einem Deal sagt, okay, das finde ich super, das ist mein Angebot und ich ziehe das jetzt durch.
Und es ist sicherlich auch nicht einfach, wenn man was zum ersten Mal macht, sich dabei direkt von ein paar Millionen Leuten auf die Finger schauen zu lassen, das vor einer Live-Kamera zu machen. Also den gebe ich ihm.
Und auch er wird geschnitten, ne? Also wie viel jetzt dann am Ende dann auch Vox dahinter steckt, beziehungsweise die Produktionsfirma, die sich jetzt gesagt hat, okay, da haben wir jetzt jemanden gefunden, dem geben wir halt eine Rolle. Die eine Rolle ist halt immer, wenn sportliche Aktivitäten geht er nach vorne und darf die ausprobieren. Das ist ja seine eine Rolle in der Show, kommen wir ja gleich auch nochmal zu, wenn er den Hammer in die Hand kriegt. Und die andere Rolle ist halt, wenn es darum geht, irgendwie emotional zu werden oder in der Entscheidung zu schwanken, dann geht die Kamera auch gerne auf Nico Rosberg. Ja? Also das ist auch im Schnitt nicht unbedingt optimal für ihn gelaufen.
Genau, bisher hat er es aber nicht gemacht, sondern im Handelsregister haben wir nur den Eintrag der Lions Chain GmbH, den Beteiligungsvehikel von Georg Kofler gesehen. Der Deal ist also zustande gekommen und wir gehen dann direkt auch zum nächsten Deal. Dann war es wahrscheinlich auch Mittagszeit, wahrscheinlich in der Höhle der Löwen. Es gab endlich mal wieder was zu essen und zwar gab es Jambits. Matthias, was ist denn Jambits?
Jambits sind yummy, also leckere Kleinigkeiten. Es sind Fruit Balls aus getrockneten Biofrüchten mit einer leckeren Hülle. Ja, in Summe haben der Julian und Elena, die beiden Gründer, hier ein Produkt geschaffen, was mich jetzt eigentlich nicht komplett überrascht hat als Neuigkeit. Also Balls, Fruit Balls, Power Balls habe ich jetzt gefühlt schon 3-4 Jahre wahrgenommen. Sie wollten 100.000 Euro für 15% der Anteile, also mit 667.000 Euro Firmenbewertung auch gar nicht so hoch. Ja, sie waren noch also auch sehr, sehr stark am Anfang ihrer Firmengeschichte. Was man jetzt einfach sagen muss, ich fand die beiden Gründer sehr sympathisch. Ich finde den Namen Jambits gut. Ich finde den Slogan ist nur Natur, finde ich auch gut. Und insofern ist das schon ein gutes Produkt. Ich glaube, es hat auch super lecker geschmeckt von dem, was die Löwen berichtet haben. Was ja bei so einem Produkt natürlich das Allerwichtigste ist am Ende des Tages.
Klarer Investment Case für dich.
Absolut nicht. Ja, also ich bin ja kein Food-Investor in dem Sinne und mir wär's viel zu wenig differenziert, persönlich. Ja. Aber sie haben ja jetzt hier auch verschiedene Löwen, auf die sie abzielen können, um da in den Einzelhandel reinzukommen. Und ja.
Wen denn?
Dagmar und Ralf. Okay, ja, die Überleitung war nicht ganz korrekt, aber das sind die beiden Löwen, die sich interessiert haben und das fand ich ganz spannend. Ja. Ich denke insgesamt jetzt keiner der aufregenderen Cases. Sie haben einen Deal bekommen, aber wie der zustande gekommen ist, das würde ich sagen, da können wir 2-3 Minuten drauf investieren, weil ich dieses Powerplay von den beiden Löwen halt dann ganz spannend fand. Also es gab zwei Angebote. Dagmar Wöll hat 20% Firmenanteile haben wollen für die 100.000 Euro. Und Ralf Dümmel hat 25% haben wollen für die 100.000 Euro. Und dann ist ja die Frage, was macht dann so ein Gründerteam, wenn es zwei unterschiedliche Angebote auf dem Tisch hat? Ja, also unterschiedliche Löwen sowieso, aber auch unterschiedliche Bewertungen. Ja, sie haben sich zurückgezogen und beraten. Und was dann passiert ist, fand ich ganz spannend. Sie sind wieder rausgekommen. Viele Leute, jetzt die Show nicht gesehen haben, haben gesagt, ja, Herr Dümmel, Sie sind ja unser Favorit unter den Löwen gewesen und wir könnten uns vorstellen, wir machen jetzt nicht die Mitte, sondern wir machen einfach, wir machen 22%.
Das heißt, Sie haben Dümmel ein besseres Angebot gegeben, als Sie von Dagmar bekommen haben, richtig?
Genau. Mhm. Und das ist ja auch eine Klatsche für Dagmar. Also, ja, da ist Dagmar dann auch einfach Ihnen ins Wort gefallen und hat sich schon mal, bevor Ralf Dümmel auf das Gegenangebot reagieren konnte, proaktiv entschieden auszusteigen, also ihr Angebot zurückzunehmen.
Ja, mit der Begründung, ich habe nur Bock auf Leute, die richtig Bock auf mich haben und dann lasst zusammen Bock Sachen machen, auf die wir Bock haben. Das also, ist ja erstmal sympathisch.
Finde ich super. Also ist jetzt das dritte Mal, glaube ich, in der Staffel, wo Dagmar mir sehr positiv auffällt, wie sie mit diesen Situationen
Deals absagt.
Wie sie mit diesen Situationen, wo sie halt einfach gefühlt hart gedisst wird in der Show, einfach sehr souverän umgeht, ja. Aber sie kriegt schon halt auch echt viel drauf. Ja, also sie wird teilweise wird ihr das Wort abgeschnitten, teilweise ja, werden jetzt halt dann so die Deals an ihr vorbeigemacht. Gut, in dem Fall finde ich, wenn die Gründer halt wirklich mit Ralf Dümmel arbeiten wollen, sollen sie es halt sagen. Ja, aber finde ich es auch okay, dass sie dann aussteigt. Ja, das ist schon. Ich hätte jetzt persönlich gesagt, meine Einschätzung, dass Dagmar der bessere Löwe für diese beiden Gründer gewesen wäre, weil ich glaube, das ist jetzt ein Produkt, was mit sehr viel Liebe entstanden ist, so wie ich die Geschichte wahrgenommen habe und wo es darum geht, halt eine Marke aufzubauen. Da sehe ich bei Dagmar eher, dass sie halt langfristig Marken aufbaut. Bei Ralf kommt das jetzt wahrscheinlich einmal in den Einzelhandel und wird dann halt verkauft. Und wie lange sich das dann hält, da gab es ja letzte Folge einen Deep Dive zu, dass so Dümmelprodukte manchmal lange erfolgreich sind, aber manchmal auch nach dem ersten Medienpush dann einfach komplett wieder verschwinden. Und das wird jetzt zeigen.
Generell wird ja ein bisschen kontrovers diskutiert, ob die Sendung zu kommerziell geworden ist und eigentlich nur als verlängertes QVC oder Teleshopping-Format jetzt verramscht wird. Wir haben jetzt 2,5 Stunden Sendezeit eigentlich, in der wir 5 Deals sehen, wo viele Produkte auch mit beworben werden und zwischendurch gibt es noch Werbeblöcke. Ich glaube, in einem Blog habe ich die Formulierung gesehen, es ist der feuchte Traum eines jeden Medienmachers, eine Dauerwerbesendung mit Werbeunterbrechung ausstrahlen zu können, was dann auch noch 2,5 Millionen Leute gucken. Also vielleicht ein bisschen in die Richtung, du hast recht. In der letzten Sendung haben wir 2 Produkte gesehen aus dem Portfolio von Ralf Dümmels Beteiligungsgesellschaft, die extrem unterschiedlich performt haben. Eins war der Rostschreck, den Leute offenbar immer wieder kaufen, mit dem DS dann auch 30 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet hat. Und das andere war ein Staubsaugeraufsatz, den man vom Produkt her eher einmalig kauft, wenn man es überhaupt kauft. Und dann hält er aber auch ein paar Jahre oder geht kaputt. Und dann wird man ihn wahrscheinlich auch nicht wieder kaufen. Und der hat dann auch deutlich unter 1 Million Handelsumsatz erwirtschaftet. Aber wie ging es denn dann weiter? Hat es wieder gedümmelt? Hat der Ralf zugeschlagen oder wie lief der Deal dann weiter?
Ja, also zweite spannende Situation. Ralf hat die 22% dann nicht so durchgesetzt, obwohl er natürlich keine Konkurrenz mehr hatte. Er ist dann spannenderweise mit einem Gegenangebot reingegangen, hat gesagt, er macht es auch für 20%. Also ne, unter dem, was die Gründer wollten. Allerdings mit einer kleinen Fußnote. Er hätte dann gerne noch 5% zusätzlich Anteile, wenn er 10.000 Listungen im Einzelhandel schafft. Ja, also er hat halt gesagt, ich komme euch entgegen, nehme weniger Anteile, aber wenn ich dann performe und meinen Teil als Löwe einhalte, dann hätte ich dann doch gerne die 25%, die ich eigentlich haben wollte. Also so ein bisschen ein konditioneller Deal.
Was hat er da genau angeboten?
10.000 Listungen im Einzelhandel, also das quasi in 10.000 Läden bringt und 50 Millionen Handzettel. Also dass halt das Produkt halt in den Werbeflyern von Supermärkten an die Haushalte getragen wird, was natürlich sehr gut ist für die Brand.
Ja. 50 Millionen, wenn das wirklich diese Dinger sind, die bei uns im Briefkasten landen, da waren wir uns hier in der Runde nicht ganz sicher, ob das mit Handzetteln gemeint ist. Aber ich frage mich, wie viele Haushalte gibt es denn in Deutschland?
Naja, aber ich krieg 50 halt. 50 Millionen, 50 Millionen? Ich krieg halt jeden Tag 3.
Ah, okay, ich habe so ein Schild unten dran, Werbung verboten.
Ja, ich muss das noch schreiben. Also, wenn du eins übrig hast, kannst du mir eins geben. Aber ich krieg wirklich jeden Tag 3 Zettel. Also 3 Prospekte.
Ja, also ich glaube auch, dass der Zeitraum noch nicht ganz definiert war, in was für einem Zeitraum er das jetzt sozusagen umsetzen will. Ich habe das für einen extrem smarten Move von ihm gehalten, weil ich glaube, er hat was als Challenge verkauft, wo er eigentlich wusste, dass es ein sicheres Thema ist. Ja, also er wusste, mit seinem bestehenden Netzwerk 10.000 Listungen sind wahrscheinlich 15.000 weniger, als von denen er ausgeht, die er schaffen wird.
Beziehungsweise wenn er das nicht schafft, dann ist das Ding durch.
Ne? Genau, und ich glaube auch die Handzettel, da habe ich jetzt keine Daten, aber das ist glaube ich auch das, was er wahrscheinlich innerhalb von 6 bis 8 Wochen hinbekommt. Nach außen klingen natürlich solche großen Zahlen, insbesondere für ein junges Gründungsteam erstmal nach Wow, ja, nach einem Wow-Effekt, aber ich glaube verhandlungstechnisch in Verbindung auch mit seiner empathischen, sympathischen Art, die mit der auf die Gründer eingeht, hat das Schlitzohr Ralf Dümmel da, glaube ich, einen ziemlich guten Deal rausgeholt.
Ja.
Ja, also in Summe, glaube ich, sehr einfaches Produkt, aber eine spannende Verhandlung.
Ich habe noch eine Sache, die mir noch aufgefallen ist. Es lag natürlich auch am Schnitt. Direkt vor Jambitz kam mir die wiederverwendbare Tupperware, um Verpackungsmüll zu verhindern. Bei Jambitz habe ich dann gesehen, diese Bällchen, das sind 9 Bällchen in einer Packung, die in einem speziell angefertigten Plastiktray aus Einmalplastik liegen, wo jedes Bällchen einzeln im Tablett liegt. Das ist dann so ein bisschen, weiß ich nicht, für mich. Auf der einen Seite willst du einmal Verpackungsmüll sparen, auf der anderen Seite stellst du ein Produkt ins Regal, wo jedes Bällchen an einer separaten Position im Tray liegt. Das ist für mich nicht ganz konsistent, finde ich. Warum macht man da nicht eine Verpackung, wo man alle Bällchen in eine Tüte tut?
Ich vermute, weil die Gründer von A nicht mit den Gründern von B vorher gesprochen haben.
Also da sind zwei komplett unterschiedliche Produktteams und die kommen mit einer nicht konsistenten Lösung in die Höhle der Löwen. Das ist harter Tobak, okay. Um die Uhrzeit. Deswegen läuft die Show bis 22.30 Uhr, damit okay. Junge Menschen nicht verwirrt werden.
Schritt zurück, ich versuche es nochmal so zu formulieren, dass selbst ihr es versteht. Okay. Also Ralf Dümmel sitzt in der Show und sagt bei dem Produkt, was der den Verpackungsmüll sparen will mit den Tupperdosen, Vital, sagt ihr, finde ich ein richtig gutes Produkt. Wir haben ein Riesenproblem auf der Welt mit Einmalverpackung und wir müssen alle dran arbeiten, dass wir einmal Plastik reduzieren. Im nächsten Deal sagt er, das ist ja saugeil, da haben wir 9 Bällchen. Da können wir jedes einzelne in einem Tablett anordnen aus einmal Plastik. Dann sieht die Packung ein bisschen größer aus und passt besser ins Regal. Da bringe ich euch in 10.000 Filialen
rein. Du hast jetzt aber dem Ralf auch so ein bisschen die Worte im Mund gelegt, Janis. Ja, also ich glaube, wir haben gelernt aus den letzten Folgen, dass wahrscheinlich Impact und Nachhaltigkeit jetzt nicht die Hauptinvestmentgründe für Ralf Dümmel sind, sondern da auch Produkte wie dein Handyhalter Flapgrip, um ihn auch diese Sendung wieder zu nennen.
Der hat auf jeden Fall in diesem Podcast die meisten Nennungen, das muss man sagen.
Also ich glaube, also du hast völlig recht, da gibt es natürlich so ein bisschen abweichende Motive, aber ich glaube, ich nehme jetzt Ralf nicht als den Impact-Investor und Nachhaltigkeitsguru wahr. Das heißt, ich glaube, wenn der eine Opportunität sieht und eine Chance, mit einem Produkt Geld zu verdienen, dann wird er das wahrscheinlich über die Nachhaltigkeit stellen und wenn er nicht investiert, dann ist er trotzdem jemand wahrscheinlich, dem diese globalen Themen auch wichtig sind.
Aber lieber Ralf, da muss ich jetzt fair bleiben. Ja, du bist natürlich auch herzlich eingeladen, deine Meinung uns selber nahezulegen, ja, weil wir wollen dir auf keinen Fall Wörter in den Mund legen. Das war so nicht gemeint.
In all fairness, ich muss auch sagen, ich habe einen super spannenden Podcast mit Ralf Dümmel gehört, wo er auch gesagt hat, er würde gerne viel, viel mehr Produkte in Europa produzieren lassen und lokal einkaufen. Aber sieht sich da auch einem Markt ausgesetzt, der die Zahlungsbereitschaft nicht mitbringt oder dass Europa auch gar nicht mehr die Kompetenzen hat, die Produkte, die Ralf Dümmel häufig anbietet, herzustellen. Und ja, er machte da schon einen recht reflektierten Eindruck, aber würde ich auch an der Stelle gerne mal vertiefen. Also Ralf, wenn du uns zuhörst, die Einladung steht und wenn Georg und Ralf kommen, dann wird es eine richtig lustige Runde, dann holen wir auch den Nico dazu. Dann kaufen wir uns noch einen Stuhl und dann
wird ein bisschen reflektiert unsererseits. Wir sind ganz schön im Meckermodus, muss ich sagen, heute.
Ja, na dann lass mal weiter meckern. Ne?
Gut. Kommen wir zum Knetbeton. Klingt erstmal spannend, Janis. Um was ging es denn beim Knetbeton?
Knetbeton ist ein Produkt von dem Gründer Milet Bendiaf. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist quasi eine Modelliermasse, die zwar wie Beton aussieht, sich aber eher wie Knete ein- und ausrollen lässt und dann sehr schnell erhärtet. Und für 25% der Firmenanteile wollte der Gründer ein Investment über 150.000 Euro haben, also 600.000 Euro oder mindestens Matthias Worten zu sagen, der Schnappinger der heutigen Sendung.
Der Schnappinger hatte aber auch einen Grund, oder?
Ja, der Schnappinger hatte vor allem den Grund, dass der Gründer das Produkt vorgestellt hat als Modelliermasse für kleine Figuren, die dann später aussehen wie eine Betonfigur. Jetzt, es gibt bestimmt Leute, die gerne basteln und so, aber Matthias argumentiert ja auch gerne mit der Marktgröße. Wir haben überlegt, was wäre denn eine Anwendung für dieses Produkt, was in industriellen Mengen dann wirklich benötigt wird. Uns ist da direkt Hausbau und andere Betonanwendungen eingefallen. Allerdings gibt es online auch haufenweise diesen Knetbeton, wobei wir überhaupt nicht beurteilen können, in welcher Qualität und Güte die sich unterscheiden. Das andere Problem bei dem Produkt waren also in den letzten 4 Jahren konstant rückläufige Umsätze. Es hat mal bei 140.000 Euro angefangen und ist im letzten Jahr dann bis auf 19.000 Euro zurückgegangen. Das ist für die Löwen alle ein Warnsignal gewesen. Und der Gründer kam da sehr, sehr sympathisch rüber, hatte eine unheimlich herzliche Art und hat authentisch vermitteln können, dass ihm dieses Produkt wirklich am Herzen liegt und er Spaß am Modellieren mit seinem eigenen Knetbeton hat und gibt da auch Workshops und kam total herzlich rüber. Aber es wurde relativ schnell klar, dass das überhaupt kein Investment-Case ist.
Macht das denn Sinn, mit irgendwie über 4 Jahre rückläufige Umsätze überhaupt in diese Show zu gehen? Also jetzt mal als dich als Investor auch gefragt, würdest du investieren in eine Firma, die seit 4 Jahren Jahr für Jahr sinkende Umsätze an den Tag legt?
Ich klinge, glaube ich, sehr alt, wenn ich jetzt sage, ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, dass jede Geschichte 2 Seiten hat. Deshalb würde ich es nicht per se ausschließen wollen, aber die Gründe sollte man sich schon genau angucken. Es kann sein, dass da ein persönliches Schicksal hintersteht oder eine unglückliche Konstellation, dass es schon Ideen gibt, wie man das Blatt wieder wenden kann und weiter wachsen kann, wofür man aber die Hilfe von einer bestimmten Person braucht oder bestimmte Fähigkeiten braucht oder eben ein Investment braucht. Und dann denke ich, ist es nicht unmöglich, aber im Regelfall ist es sehr schwierig.
Korrekt, aber das wäre ja doch die Hauptstory, die du dann erzählen musst.
Ja.
Also wenn du jetzt in die Höhle der Löwen gehst oder zu irgendeinem anderen Pitch und sagst, die letzten 4 Jahre sind die Umsätze zurückgegangen, aber ich hätte gerne ein Investment, dann finde ich die Frage komplett naheliegend. Aber was passiert denn jetzt mit Umsätzen? Warum drehen die sich wieder? Ja, und dann zu sagen, na, dafür brauche ich euch, das darf man halt nicht sagen. Ja, weil dann können die Löwen es ja auch selber machen.
Ja.
Also die Firmenbewertung setzt sich ja so ein bisschen zusammen aus der aktuellen Situation plus den zukünftigen Umsätzen oder Gewinnen. Wenn man jetzt halt die bisherige Trajektorie weiter vorschreibt, dann gibt es da halt keine. Und dann ist die Firma halt auch eigentlich nichts wert. Wenn man dann noch hinnimmt, dass er 100.000 Euro Schulden noch hatte.
Genau, ich glaube, die ist jetzt schon nichts wert, ne?
Genau. Die ist also eigentlich, also mit den Zahlen, die er vorlegt und ohne weitere Vision, ist sie eher nichts wert und dann ist sie eigentlich eher minus 100.000 Euro wert, ja. Und
weil in der Firma noch 100.000 Euro Verbindlichkeiten lagen.
Weil er mit der Firma oder jetzt, ne, in diesen letzten Jahren, wo er halt ja im letzten Jahr 19.000 Euro Umsatz gemacht hat, einfach auch Schulden aufgebaut hat, weil er Personal bezahlt hat, etc., laufende Kosten hatte. Also du hast ja gerne in meinem Namen gerade geredet, da möchte ich mich dann auch verteidigen. Also ich finde die Marktgröße überhaupt nicht komplett uninteressant. Also ist jetzt nicht meine Größe von Weltproblem, absolut nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich mit dem Produkt irgendwie in die Construction will. Das ist ja ein klares Konkurrenzprodukt zu sowas wie Play-Doh, also Knete. Also du adressierst damit halt, wenn du es schaffst, das in jedem deutschen Haushalt mit Kindern zu kriegen, als neues Produkt, um damit halt Sachen zu basteln. Er hat ja auch Schüler oder Schulen als Kunden genannt und Baumärkte. Und diese ganzen Leute, die Gartenzwerge haben, dass die halt neben ihrem Gartenzwerg vielleicht noch irgendwas bauen, dann hast du, glaube ich, schon die Möglichkeit, das halt an 20 Millionen Deutsche zu verkaufen. Ja, und dann hast du auch die Möglichkeit, bei 15 Euro pro Sack mehr als 19.000 Euro Umsatz zu machen. Die Luft nach oben ist natürlich bei der Ausgangssituation schon sehr hoch.
Da fällt mir jetzt an der Stelle wieder auf, wie wichtig der Gründerpitch einfach ist. Denn ich finde, du hast mir gerade in 30 Sekunden das Marktpotenzial und das Potenzial, was in dem Produkt steht, besser erklärt als der Gründer, auch wenn er es mit viel mehr Leidenschaft fürs Produkt und mit viel mehr Herzblut getan hat, aber weniger auf die rationalen Verkaufsargumente eingegangen ist. Und deshalb, ich glaube, als Investor willst du ja eigentlich einen Gründer haben, der beides kann, der sowohl emotional 100% von ihrem oder seinem Produkt überzeugt ist und gleichzeitig die Brille der Konsumentin oder des Konsumenten einnehmen kann.
Ich mache hier mal eine Parallele auf zu dem Produkt von der letzten Show, dem Klangquadrat.
Sag nochmal kurz, was das ist.
Das war eine Art Spiel, ja, was aus physischen Holzwürfel oder Holzquadraten bestand, die Musik abspielen, wenn man ein Handy dran hält. Das heißt, so eine Kombination aus Handy-App und physischen musikabgebenden Holzplatten. 2 Gründer, die technisch und musikalisch, glaube ich, talentiert waren, aber halt Schwierigkeiten hatten, so ein Business auf den Punkt zu bringen und eine Vision zu entwickeln und halt Umsätze zu rechnen, Marktpotenzial zu entfalten etc. Die haben richtig drauf gekriegt. Und der Gründer hier, der hatte, glaube ich, ähnliche Probleme. Konkretes Beispiel, hat halt gesagt, ja, ich hatte ein bisschen Probleme, weil mein Produkt halt kopiert wurde. Und die sind zwar alle schlechter als ich, aber gut, die sind halt auf Amazon. Ich bin ja noch nicht mal auf Amazon. Und dann hat er so ein bisschen gelächelt. So, das war so ein bisschen, ich habe es so wahrgenommen, wie als würde er sagen, da ist ja noch ein Riesenpotenzial, was ich heben kann.
Ja. Mein Eindruck war, dass so ein bisschen seine Naivität ihn geschützt hat. Also ich glaube eher, dass sozusagen die Löwen, die Investoren, also erstmal fand ich ihn brutal ehrlich und sympathisch. Ja. Und ich glaube, er hat sozusagen die Löwen menschlich gewonnen.
Ja.
Aber die Löwen haben sozusagen auf das Business eher mit einer Träne drauf geguckt. Und ich glaube, er tat ihnen fast ein bisschen leid mit irgendwie 100.000 Schulden. Und deswegen waren sie mit ihm auch dann nicht hart und haben gesagt, hey, du bist echt eine Bereicherung, du bist sympathisch, du inspirierst uns hier, wir mögen dich als Mensch. Aber es ist leider kein Business Case zum Investieren. Und ich glaube, deswegen haben sie ihn einfach ein bisschen
geschützt. Ja, ich fand es ein bisschen schade, weil ich finde, das hilft Menschen am Ende ja nicht. Ich glaube, er war super ehrlich. Ich glaube, er hätte auch durchaus ehrlicheres Feedback verdient. Ich glaube, er war als Mensch sicherlich total cool. Ja, also, dass er ehrlich war und irgendwie authentisch und vor allem auch begeistert von sich, also von seinem Produkt. Ja, alles klar. Aber man finde, man muss ihm dann schon auch sagen, du, wenn du das Gefühl hast, die anderen sind alle auf Amazon, aber du nicht, warum gehst du dann nicht auf Amazon? Also mein erster Tipp wäre, dann geh doch mal auf Amazon und probier das mal aus. So, weil vielleicht machst du da dann auch einfach Umsätze. Und ja, also sowas, das ist schon, glaube ich, auch faires Feedback. Und ich glaube, so ein Gründer, der als Gründer braucht man auch Feedback. Ja?
Feedback ist Gold, absolut. Ja. Und ich denke auch, für junge Gründer kann es sich total lohnen, bei Investoren vorstellig zu werden, immer mit dem Besten, was du geben kannst. Aber um dir dann auch Feedback abzuholen. Und gute Investoren nehmen sich auch einen Augenblick Zeit und geben ganz ehrliches Feedback.
Manchmal auch brutal, ne? Manchmal auch brutal. Und da darf man auch nicht einknicken oder zu sehr an sich selbst zweifeln, sondern muss man eine gewisse Distanz zukriegen und dann drüber nachdenken. Aber in der Regel wollen Investoren nichts Böses. Ja, die sagen halt manchmal nur Sachen relativ direkt. Aber ich glaube, da kann man sehr viel draus lernen.
In den seltensten Fällen, glaube ich, geht auch irgendwie ein Gründerteam, gerade ein junges, irgendwie mit einem perfekten Produkt oder einer perfekten Geschäftsidee da rein, ja, sondern die verbessert sich einfach durch viele Iterationen mit Leuten, die schon mal den Markt gesehen haben, irgendwie Konkurrenz gesehen haben. Also ich glaube, dass jedes Meeting auch einfach Gold wert, ja.
Guck mal, haben wir wieder ein Meta-Learning gemacht. Ich würde eigentlich gerne noch zum spannendsten Deal der Sendung für mich eigentlich kommen. Oder wolltest du noch was zu dem Deal sagen?
Ich habe noch eine Frage, die ich euch als Experten und alten Hasen der Höhle frage.
Experten für Knetbeton oder für die Höhle der Löwen?
Genau, also für beides. Warum nimmt der Sender so einen Deal mit ganz, ganz klaren Vorzeichen, dass das eigentlich nichts werden kann, trotzdem in die Show und selektiert den nicht vorher aus?
Also, liebe Redaktion von Höhle der Löwen, wir kaufen uns auch noch einen Stuhl.
Das wird eine große Runde nächstes Mal, meine Güte.
Das ist wirklich eine spannende Frage. Ich verstehe es bei Produkten, die einen hohen Unterhaltungsfaktor haben. Ich glaube einfach, der Gründer kam sympathisch rüber. Das ist vielleicht auch ein Produkt, was viele so ein bisschen belächeln können. So kneten ist doch ein Kinderspiel. Und den ollen Schneemann, den der Kofler versucht hat zu bauen, das hat ein gewisses Entertainment-Level. Sowas kann dann vielleicht auch eine 20.15 Uhr Show. Ich glaube, dass niemand wirklich ernsthaft dran gedacht hat, bei der Entwicklung der Zahlen, dass da ein Deal zustande kommt. Aber, Matthias, wenn du es vorgestellt hättest, mit dem Pitch, ihr könnt eure Gartenzwerge jetzt selber bauen und hier ist eine Anleitung für Gartenzwerge und da gibt es ein Abo-Modell auf YouTube oder in der App, wo oder für 1 Euro im Monat kriegt ihr jeden Monat einen neuen Gartenzwerg-Bauanleitung zugeschickt. Vielleicht hättest du es auch geschafft, es so zu pitchen, dass es gedümmelt hätte.
Liebe Gründer, wenn auch ihr Matthias buchen wollt für eure nächste Höhle der Löwen-Pitch, meldet euch bitte an podcast@löwengeflüster.de.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ich frage dann vorher Julius und Janis und dann kriegt er so ein 3-für-1. Das ist mega. Was ich denke, entscheidend ist hier, dass das Rezept oder die Mischung nicht patentiert war. Ich glaube, wenn er jetzt auf einem Produkt gesessen hat, ich glaube ihm sogar, dass das Produkt besser ist als die Sachen, die gerade auf Amazon verkauft werden. Das würde ich ihm sogar abnehmen. Aber wenn das noch schützenswert war, dann wäre hier, glaube ich, sogar eine Opportunity gewesen, weil dann hat man halt jemand, der hat ein gutes Produkt gebaut mit viel Leidenschaft, aber hat es halt nicht vermarktet gekriegt oder da ist noch viel Upside in dem Vermarktungspotenzial. Ja, das ist dann einfach wieder wichtig, wenn man das dann halt nicht schützen kann, dann ist da einfach auch nicht viel zu machen. Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Auch mit einem besseren Pitch nicht.
Check, können wir dann jetzt zum spannendsten Deal der Sendung kommen?
Ja, da haben wir auf jeden Fall noch was ist denn das Gegenteil von dem Schnappinger? Auf jeden Fall das teuersten bewerteste Unternehmen, Solmove. Julius, was ist Solmove?
Bei Solmove geht es um einen innovativen Straßenbelag, der zur Stromerzeugung durch Solar dient, aber gleichzeitig auch andere Sensorik verbaut hat und dadurch sozusagen eine Straße kommerziell nutzbar macht. gleichzeitig aber die Stabilität und die anderen Eigenschaften, die auch ein Beton oder ein Asphalt mit sich bringt, gewährleisten kann. Also per se erstmal sehr innovatives Produkt. Der Gründer ist kurz vorm 60. Lebensjahr und wollte für 10% an seiner Firma 500.000 Euro haben. Führt uns zu einer Firmenbewertung von 5 Millionen Euro.
Ordentlich.
Ja, ich glaube, ist definitiv ordentlich, aber ich glaube, ist auch nicht nur ein Konsumentenprodukt, sondern ist wirklich ein Produkt, wo erstmal viel Entwicklung drin steckt und also auch nichts, was sozusagen jetzt das nächste Wasser ist, sondern schon auch einen hohen Innovationsgrad hat. Nichtsdestotrotz stellen sich da natürlich ein paar grundlegende Fragestellungen, die von den Löwen auch gestellt wurden. Ja, also die.
Erklär es nochmal mit ganz einfachen Worten, was das ist.
Also es ist sozusagen ein glasähnlicher Belag, der auf Straßen, Parkplätze, jegliche straßenähnliche Flächen aufgetragen werden kann. Es war nicht ganz ersichtlich, ob es den Asphalt ersetzt oder ob es eine zusätzliche Schicht ist. Und dieser Belag absorbiert das Sonnenlicht, dient also ähnlich wie eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung, kann gleichzeitig Druck messen, das heißt zum Beispiel Informationen darüber geben, ob da ein Fahrzeug steht, ob da ein Fahrzeug parkt, ob da eine freie Fahrzeugstelle ist. Es kann Lichtsensorik verbauen und noch andere innovative Sachen. Per se sozusagen aber als Hauptnutzen erstmal Nutzung von Straßen und Parkflächen zur Stromerzeugung.
Also die Idee ist super, glaube ich. Ne? Also zu sagen, ich habe jetzt nicht nur die Hausdächer, die sind jetzt ja schon zum Teil erobert worden, sondern ich habe jetzt einfach bestehende Flächen, die nicht Natur sind. Ich muss jetzt keinen Windpark in die Natur setzen, ich muss keinen Solarpark in die Natur setzen, sondern ich nehme halt Flächen, die schon da sind. Die können weiter 1:1 so genutzt werden, wie sie bisher genutzt werden, aber produzieren auf einmal auch noch Strom. Ich glaube, der Pitch ist ja erstmal an sich super, weil es ja auch sehr grüner Strom ist. Meine erste Reaktion war, boah, das ist ja schon ein sehr großes Infrastrukturthema. Also Marktgröße finde ich gut, kann ich vorwegnehmen. Alle Straßen der Welt und dann noch Parkplätze und so weiter. Das ist mal ein Riesenpotenzial. Da habe ich einfach gedacht, okay, 500.000 Euro, damit kommst du ja wirklich nicht weit. Ja, also für mich hört sich das nach einem VC-Case an, wo du halt eher ein paar Millionen, also da hätte ich jetzt...
Was VC?
Venture Capital, ja, also da geht's ja doch darum, dass du hier relativ früh einsteigst, aber auch die Chance hast, dass da die Firmenbewertung sich um ein sehr hohes Vielfaches entwickelt, wenn du es schaffst, diese Technologie zu entwickeln, zur Marktreife zu bringen und dann halt auch international oder global auszurollen. Ja, Deutschland ist da sicherlich gar nicht der primäre Markt. Das kam auch raus. Es geht ja um Sonnenenergie und da wurden dann halt Bereiche genannt wie Dubai, Südamerika etc. Es hat natürlich Riesenkomplexitäten. Ja, da gibt es dann andere Gesetze, da gibt es andere Anforderungen. Die muss man alle verstehen, bis man da ist.
Das klingt ja eigentlich dann eher so nach einem Deal, der für die Löwen hier zu groß ist. Sondern nach einer Technologie, die einen absoluten Quantensprung bedeuten könnte, die die Welt verändern könnte, wo du, um es mit Georg Koflers Worten zu sagen, eine zweistellige Millionensumme, vielleicht aber auch eine dreistellige oder ein paar Milliarden investieren musst, um diesen Markt zu gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist sehr, sehr gering. Aber die Gewinne, die du damit erzielen kannst, wenn dieser Anbieter für diese Technologie sich durchsetzt und auf der ganzen Welt diese Technologie verwendet wird, dann kann diese Firma sehr, sehr groß werden, sehr viele Gewinne abwerfen. Das heißt, das ist eigentlich ja so ein Case oder ein Anwendungsfall, wie ein Venture Capital Firmen suchen, weil die darauf angewiesen sind, weil 90% oder 95% der Deals, die sie eingehen, gar keine Rendite abwerfen und einige dafür da sehr, sehr groß werden.
Ja. Also ich hab als erstes so ein bisschen an Tesla gedacht, ja, die Geschichte von dem amerikanischen Autobauer. Wenn man sich die einzelnen Tesla-Geschichten anhört, da geht es ja nicht nur darum, dass es ein Elektroauto ist, sondern es geht ja viel auch darum, Fabriken zu bauen, Rohstoffe zu sichern, um die Batterien zu produzieren und so weiter. Wo man dann einfach merkt, okay, da denkt jemand in Jahrzehnten, ja, und in wirklichen strategischen Vorteilen und investiert frühzeitig. Und sowas könnte ich mir vorstellen, dass du halt wirklich, weil wenn du alle Straßen der Welt oder einen Großteil der Straßen der Welt mit so einem Belag pflastern willst, dann musst wahrscheinlich da auch eine ganze Menge, dann musst du auch eine ganze Menge Fabriken bauen, die das produzieren. Dann ist die Frage, ob du überhaupt die ganzen Materialien hast.
An der Stelle möchte ich mal wieder einen Beitrag von unserem wertgeschätzten Kollegen Philipp Klöckner zitieren, der in der neuesten Folge des Doppelgänger.io-Podcasts sehr schön erklärt, warum er Shortseller von Tesla ist. Das heißt, er auf sinkende Aktienkurse wechselt und auf sinkende Aktienkurse setzt und das für ein sinnvolles Investment für ihn hält und gleichzeitig empfiehlt, auf gar keinen Fall irgendein Short-Selling-Investment zu machen, wenn man ein normaler Anleger ist. Sehr, sehr unterhaltsame, sehr spannende Folge.
Puh, ist es jetzt, muss der Podcast bald auch ab 22 Uhr erst veröffentlicht werden. Das ist ja wieder sehr komplex, was du da sagst. Ich musste echt kurz nachdenken, ob das geht, was du gerade gesagt hast. Aber ich glaube schon, ja. Aber muss den Podcast von Pip Klöckner hören, ja. Janis scheint da ein Fan zu sein.
Ja, total, ich oute mich total als totaler Podcast-Fan. Ich bin also einer.
Kickback-Modell hat Janis, glaube ich, mittlerweile da im Podcast. Der kriegt, glaube ich, Scheine unterm Tisch.
Die lassen sich von ihren Hörern nämlich immer Wein schicken und ich krieg ein Glas pro Bestellung ab.
Also, vielleicht nur nochmal zurück aufs Thema zu kommen. Genau. Ich glaube, so die Vision von der Technologie finde ich auch super spannend. Ich habe ehrlich gesagt, wir haben da extrem viele Informationen jetzt als Investor gefehlt, um das überhaupt einschätzen zu können. Ja? Also, zum Beispiel? Also die erste Frage ist sozusagen Einkaufskosten oder Produktionskosten versus einen normalen Straßenbelag. Ja? Haben wir da mal recherchiert. Ich glaube, so ein normaler Asphalt liegt irgendwie bei 50 bis 70 Euro.
Wenn Julius sagt, wir haben das recherchiert, dann meint er, wir haben 5 Minuten gegoogelt.
Genau, also wir haben 5 Minuten gegoogelt. Mehr Zeit war leider nicht in den letzten 30 Minuten.
Die Frage ist, in der Regel gut recherchiert. Das steht, glaube ich, auch in unserer Beschreibung.
In der Regel gut.
In der Regel gut steht da drin. Wie viel Strom kannst du denn damit überhaupt produzieren? Ja, ist es irgendwie serienreif?
Also sind da schon mal. Und wie viel Strom kannst du damit produzieren?
Weiß ich nicht. Die Information, wie ich gerade meinte, fehlte halt. Ja. Also sind da schon mal irgendwie 2000 LKW drüber gerollt und das funktioniert wirklich?
Ja? Da kann ich dir helfen. Es gab eine Show, auf die ich ja eben schon hingewiesen habe. Ein Moment in der Show. Nico Rosberg hat den Test gemacht. Der hat mit einem Plastikhammer.
Ja, was war das denn?
Ich weiß auch nicht. Also er hat einen Hammer gekriegt und hat mit dem Hammer auf eine dieser Solarzellen gehauen, um zu testen, ob die auch wirklich stabil ist. Dann war der Hammer kaputt und die Solarzelle ist durchs Studium geflogen, war aber ganz. Es sah aber aus, als wäre der Hammer ein Plastikhammer gewesen.
Ja.
Also mit irgendeiner Leuchte oder LED drin oder so vorne. Also ein ganz komisches Instrument. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber also ein Plastikhammer, den Nico Rosberg schwingt, macht diese Solarzelle nicht kaputt. Das haben wir gelernt.
Haben wir gelernt. Wir haben Nico aber eigentlich auch als Top-Investor gesehen, sozusagen auf einem komplett asphaltierten Solar-12-spurigen Straße in Dubai, wo er mit dem Formel-1-Fahrzeug drüber fährt und das an die Scheichs verkauft. Also was ich eigentlich sagen will, ich glaube, die Vision ist gut und der Gründer ist in der Show eigentlich reingegangen, hat gesagt, er braucht Kapital für die Produktion. Nach der Deal-Entscheidung hat er dann im Interview gesagt, er braucht eigentlich Kapital noch für Forschung und Entwicklung, was so ein bisschen darauf hingedeutet hat, dass wahrscheinlich dieser Entwicklungsprozess noch gar nicht so richtig abgeschlossen ist.
Dann gehen wir doch mal näher auf den Deal ein.
Genau, vielleicht eins nach dem anderen. Gab es denn überhaupt einen Deal zu der hohen Bewertung?
Da ist die Antwort ein klares Jein.
Ein ganz klares Jein. Erklär doch mal, Janis, wie ist das zu verstehen?
Ja, in der Sendung ist es dann nach ein bisschen Verhandlung oder auch etwas intensiveren Verhandlungen dazu gekommen, dass Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl und Nico Rosberg sich beteiligen wollten, nachdem der Gründer ursprünglich eine Firmenbewertung von 5,0 Millionen Euro oder von 5 Millionen Euro aufgerufen hatte, haben die Investoren diese Bewertung reduziert auf 2 Millionen Euro. Das war, oder als Gegenangebot. Das war dem Gründer erstmal ein bisschen zu wenig, er hat sich dann aber trotzdem darauf eingelassen, unter der Zugabe, dass sie noch Working Capital reinlegen.
Also ich sage jetzt nochmal kurz, damit wir so, glaube ich, in den gleichen Zahlen bleiben. Also sie wollten ja, er wollte 500.000 für 10% und ja, sie haben angeboten 500.000 für 25%.
Ja, genau. Also von der Firmenbewertung von 5 Millionen auf 2 Millionen korrigiert.
Das war schon richtig, aber ja, ich glaube, die 25%, das ist ja das, was wir jetzt häufiger gehört haben.
Genau. Und dann hat Carsten Maschmeyer gesagt, außerdem besorgt er noch über eine Bank 200.000 Euro Working Capital. Working Capital bedeutet, wenn du einen gesicherten Auftrag hast und irgendetwas vorfinanzieren musst, dass du das Geld in die Firma holst unter gewissen Sicherheiten, die jemand dieses Geld zur Verfügung stellt. Das ist eigentlich sehr üblich und ich glaube, wenn der Auftrag gesichert ist und von einem solventen Auftraggeber kommt, dann braucht man dafür auch nicht Carsten Maschmeyer, sondern macht es eine Bank.
Klassisches Darlehen, oder?
Ja, das ist dann ein klassisches Darlehen für Working Capital. Ich denke, das sollte mit einem guten Produkt und einem liquiden Auftraggeber oder mit einem solventen Auftraggeber auch nicht schwer sein zu kriegen. Was spannend war, ist ja, dass der Gründer den Deal dann angenommen hat. In der Show kam der Deal zustande. Allerdings ist der Deal im echten Leben dann nicht zustande gekommen. Und zumindest Carsten Maschmeyer und Nico Rosberg haben sich dann auch direkt während der Sendung noch über Social Media Accounts dazu geäußert und haben eben genau das dargelegt, dass in der sogenannten Due Diligence, also in der Phase, wo man sich dann alle Verträge, alle Patente, alle Dokumente nochmal ganz genau anguckt und ein bisschen tiefer reinguckt, hält diese Straße auch, wenn nicht Nico Rosberg mit einem Gummihammer draufhaut, sondern unter realeren Belastungstest ist die Technologie ausgereift und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass sie mit dem Gründer zwar verbunden bleiben wollen und in Austausch bleiben wollen, aber jetzt kein Geld investieren wollen. Von daher gab es nach der Show dann doch keinen Deal. Und das heißt, wir müssen weiter darauf warten, den ersten Deal von Nico Rosberg verkünden zu können.
Wir haben schon eigentlich gejubelt, aber haben es dann leider nochmal abschmeißen müssen. Hättest du denn das Konsortium aus Nico, Dagmar und Carsten für ein sinnvolles Investorenkonsortium für diese Firma gehalten?
Nein.
Why not?
Warum? Also ich denke, ein sinnvoller Investor wäre gewesen jemand, der sich richtig gut mit Straßenbau auskennt, jemand, der sich richtig gut mit Fertigungstechnik für Solaranlagen auskennt oder mit beidem und jemand, der richtig gut Straßen aus Solarmaterial verkaufen kann. Das heißt, ich denke, dass es sehr sinnvoll wäre, für den Gründer mit Nico Rosberg in Kontakt zu bleiben, weil ich denke, dass Nico Rosberg durch seinen Formel-1-Weltmeistertitel in jede Tür der Welt eigentlich einen Fuß bekommt und auch durchaus kompetent ist, über Reifen, Straßenbelag, Haftung, Bremswege, Sicherheitsaspekte im Straßenverkehr zu sprechen, wie wahrscheinlich kaum ein anderer auf der Welt. Und deshalb denke ich, dass es total sinnvoll wäre, für Nico Rosberg da einzusteigen. Dagmar Wörl und Carsten Maschmeyer sehe ich bei dem Thema eher weniger.
Und aus Gründerperspektive, was hättest du, sag ich mal, als Gründer für einen guten Deal gehalten, Nico dazuzunehmen? Also was hättest du jetzt jemand so wie Nico Rosberg als Investor mit strategischer Bedeutung angeboten?
Ich gehe kurz nochmal rein und das ergänze. Ich glaube, Carsten aus der Runde ist halt mit Abstand der reichste Löwe von dem, was ich so gelesen habe. Das heißt, wenn man mit der Grundhypothese reingeht, dass es ein sehr kapitalintensives Investment ist, also was wahrscheinlich noch sehr viele Runden nach sich zieht, weil das ein sehr großes Thema ist, das noch ganz am Anfang steht, dann brauchst du auch jemanden, der vielleicht dann auch einen längeren Atem hat und da ist vielleicht dann auch Carsten noch der, der am ehesten auch nochmal größere Summen nachschießen kann. Also rein von der Menge Geld hätte ich dann schon gesehen, dass er passt. Bei Dagmar fehlt mir dann so ein bisschen Geld.
Ja, ich glaube, dass es beim Thema Geld, ich glaube erstens, dass es Gesellschaften gibt, die auf solche Fälle spezialisiert sind, Venture Capital Gesellschaften oder Private Equity Gesellschaften, die deutlich mehr Geld haben als Carsten Maschmeyer und die auch Zugang nochmal zu einer anderen Klasse von Investoren haben, als Carsten Maschmeyer es hat. Wenn du da dann wirklich einen der Top VCs global reinholen kannst, dann ist doch noch das nochmal ein anderes Signaling und mit Signaling meine ich eine Signalwirkung an andere Kapitalgeber, weil man bei zum Beispiel, wenn da jetzt ein Sequoia reingeht, eine der Top-VC-Firmen aus den USA, dann weißt du, die werden wahrscheinlich eine sinnvolle Due Diligence gemacht haben. Das heißt, alle Dokumente wirklich en Detail geprüft und können dann auch andere Investoren überzeugen. Von daher bleibe ich da bei meiner Meinung. Und als Gründer hätte ich versucht, Nico Rosberg da reinzuholen. Vielleicht hätte man mit ihm da auch einen Deal gefunden oder finden die noch einen Deal, dass er an verkauften Straßen dann irgendwie beteiligt sein kann über einen Anteil.
Umsatzanteil, oder?
Ja, irgendwie ja. So. Also ich denke auf jeden Fall, dass der Gründer, der Donald, da oder Donald gut beraten wäre, mit Nico in Kontakt zu bleiben und würde den beiden wünschen, dass sie das Ding auf die Straße kriegen.
Gut. Würde mich auch mal freuen, wenn Nico wirklich mal seinen ersten Deal machen würde, aber dazu kommen wir vielleicht nächste Woche.
Der Sekt ist immer noch im Kühlschrank.
Diese Woche steht noch eine ganz wichtige Sache aus.
Oh ja, der goldene Fuchs.
Ja, es gibt ja leider keinen goldenen Fuchs für die schlechteste Überleitung. Ja, den hättest du ja sonst gerade gekriegt. Aber wir haben ja immer den goldenen Fuchs für den besten Gründermove und den goldenen Fuchs für den besten Löwenmove. Jannis.
Ja, du hast ja gesagt, dass dir der Name nicht so gut gefällt, oder?
Mir gefällt der Name super. Ich hatte überlegt, ob wir eventuell den goldenen Fuchs halt nur auf Gründer beziehen und für Löwen einen anderen Preis verleihen, damit Leute nicht durcheinander kommen.
Wie zum Beispiel den Goldenen Löwen. Aber der wird in Cannes verliehen für irgendwelche Schauspieler.
Marketing. Der Marketingpreis ist es, glaube ich.
Dann nehmen wir halt die Goldene Eule. Die ist auch schlau.
Die was?
Die Goldene Eule.
Goldene Eule.
Die Goldene Eule.
Warum Eule? Warum Eule?
Wahrscheinlich, weil wir mittlerweile hier um 1 Uhr nachts aussehen wie die Goldenen Eulen.
Naja, erklär mal, warum Eule? Ich will wissen, wie so eine Idee in deinen Kopf kommt.
Habe ich doch gesagt. Weil eine Eule für schlau steht. Und ein Fuchs steht auch für schlau. Dann ist es so, zwei gleichwertige Tiere.
Eule steht für schlau?
Okay, ich höre die Diskussion jetzt auf. Janis, dein goldener Fuchs für den besten Gründerinnen-Move in dieser Folge geht an.
Muss ich länger drüber nachdenken.
Er schlägt jetzt gerade sein Notizheft auf. Das sind seitenweise Kommentare. Da muss man natürlich durchblättern. Julius, du hast die einmalige Chance.
Also ich glaube, für mich geht er an die zwei Jungs von Vital, die behandlungstechnisch mit einer sehr hohen Bewertung Herrn Kofler durch eine empathische und standhafte Verhandlungsposition dazu gebracht haben, zu einer hohen Bewertung zu investieren. Wirkten dabei nicht unsympathisch, haben das gut gemacht. Deswegen aus meiner Sicht heute der goldene Fuchs für die zwei Jungs von Vital.
Da gehe ich mit, Julius. Wenn du, das muss ich einfach anerkennen, wenn man mit 1.000 Euro Umsatz 450.000 Euro einsammeln kann, dann muss man irgendwas richtig gemacht haben in der Sendung. Von daher, der goldene Fuchs geht an Sven Witthöft und Tim Brecker von Vital. So, Matthias, welches ist das nächste goldene Tier jetzt?
Das goldene Eichhörnchen.
Der goldene Fuchs für den besten Löwen-Move.
Ach doch, Fuchs jetzt.
Ja, ich muss das ja für unsere Zuhörer auch aufklären. Im Vorgespräch wurde mir ja schon erklärt, dass der Oscar ja auch für verschiedene Filmkategorien verliehen wird und es nicht irgendwie immer ein Paul und ein Klaus und ein Karl gibt. Insofern machen wir es jetzt nicht weiter kompliziert, sondern fokussieren uns mal auf den Inhalt und nicht auf die Form. Ich denke, der beste Löwinnen-Move, da würde ich sagen, Ralf Dümmel mit seinem Angebot, den Wunsch vom Gründer scheinbar zu unterbieten, ja, die 22%, die der Gründer wollte, mit 20% zu unterbieten und dafür für eine gefühlte Gegenleistung nochmal 5% Anteile bedingungshaft rauszuholen, wo wir eigentlich uns hier im Kreis ja sicher waren, dass er die Meilensteine, die sich ja selbst gesetzt hat, sehr einfach reißen oder holen wird. Sollten wir uns vielleicht auch dann nochmal aufschreiben, um das zu recherchieren. Aber ich denke, da hat er sich 3% ergaunert, der Herr Dümmel.
Stimme ich vollkommen zu, auch für mich.
Sehr geschickten Move.
Hat er den nicht in der letzten Folge schon bekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir müssen es besser dokumentieren.
Sehr uneinig oder hatten unterschiedliche Meinungen. Aber es kann sein, ich glaube, Ralf kommt in Summe sehr gut weg hier in unserer Talkrunde, aber liegt vielleicht auch daran, dass du es einfach sehr gut machst.
Also wir suchen ein E-Schriftführerin, um hier mal sauber zu dokumentieren, wer eigentlich goldene Füchse gewinnt. Aber ich glaube, es ist nicht der erste für Ralf Dümmel. An dieser Stelle nichtsdestotrotz herzlichen Glückwunsch, Ralf, zum goldenen Fuchs.
Und Seitenkommentar hier noch von mir an meinen Co-Founder Janis. Wir sind in einem Podcast, das heißt, die Entscheidungen sind alle dokumentiert und live und für dich nachhörbar auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt, unter anderem Apple, Spotify und Google Podcast. Vielleicht schreibe ich dir auch eine Mail an podcast@löwengeflüster.de.
Mit UE und OE?
Fass das nochmal zusammen, ja.
Vielleicht oder bestimmt? Ich nagel dich jetzt drauf fest.
Ja, unwahrscheinlich.
I know, I know.
Wenn auch ihr Feedback für uns habt oder euch unser Gerede nicht mehr anhören möchtet, schreibt uns gerne konstruktive, aber auch positive Kritik an die gerade genannte E-Mail-Adresse. Ansonsten freuen wir uns über Tipps, Verbesserungsmöglichkeiten, aber auch einfach eure Meinung. Wir danken uns ganz herzlich fürs Zuhören heute.
Freuen uns, wenn alle Gäste, die wir eingeladen haben, nächstes Mal dann auch dabei sind. Und vor allem, wenn ihr eine Sache heute gelernt habt, würden wir uns freuen, wenn ihr diesen Podcast mit 3 Freunden teilt, auf welchem Kanal auch immer, WhatsApp, LinkedIn, Twitter, per Brieftaube oder wie auch immer ihr wollt. Und wir freuen uns auch sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft nämlich anderen HörerInnen, den Podcast noch leichter zu finden und uns nächstes Mal auch zuzuhören. Danke fürs Lauschen. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Tschüss.
Vielen Dank und gute Nacht.
Macht's gut. Ciao.
Warum gute Nacht? Vielleicht hören die das morgens.